ARD. Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Folge 4. Vom Recht auf den eigenen Geschmack.
Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben. Denn er hatte weder Leben noch Geschichte.
Heinrich Heine liebt es ironisch und macht seine Scherze gern auf Kosten anderer Leute. In unserem Fall auf Kosten des alten Philosophieprofessors aus Königsberg, den die Nachwelt, nicht zuletzt dank Heine, lange als genialen Kopf und nicht als Menschen aus Fleisch und Blut in Erinnerung behält.
Er lebte ein mechanisch geordnetes, fast abstraktes Hagestolzenleben in einem stillen, abgelegenen Gässchen zu Königsberg. Ich glaube nicht, dass die große Uhr der dortigen Kathedrale leidenschaftsloser und regelmäßiger ihr äußeres Tagwerk vollbrachte, wie ihr Landsmann Immanuel Kant. Aufstehen, Kaffee trinken, schreiben, Kollegien lesen, essen, spazieren gehen, alles hatte seine bestimmte Zeit. Und die Nachbarn wussten ganz genau, dass die Glocke 3:30 sei, wenn Immanuel Kant in seinem grauen Leibrock das spanische Röhrchen in der Hand aus seiner Haustüre trat und nach der kleinen Lindenallee wandelte.
Seine Zeitgenossen aber erleben Kant anders, als Heinrich Heine es beschreibt. Leidenschaftlich, neugierig, offen für Sinnliches, ein scharfsichtiger Beobachter, weinliebender Gesprächspartner, humorvoller Unterhalter, zuvorkommend der Damenwelt gegenüber. Seinen Gästen am Mittagstisch verbietet er philosophische Dispute. Philosophie sei dem Genuss abträglich, sagt er. Manchmal kredenzt er ihnen Selbstgemachtes, Senf vor allem.
Des Senfs bediente er sich zu fast jeder Speise. Sein Tisch bestand aus 3 Schüsseln, nebst einem Beisatz von Butter und Käse und im Sommer noch von Gartenfrüchten. Die erste Schüssel enthielt jederzeit eine Fleisch- oder größtenteils Kalbsuppe. In der zweiten wechselten trockenes Obst mit verschiedenen Beisätzen, durchgeschlagene Hülsenfrüchte und Fische miteinander ab. In der dritten folgte ein Braten. Butter und Käse machten für ihn noch einen wesentlichen Nachtisch aus. Und bei großen Gesellschaften kam Kuchen hinzu.
Kants Schüler und Biograf Reinhold Jachmann berichtet von einer geschmackvollen Fröhlichkeit an Kants Tafel. Mit guter Laune, Witz, Anekdoten. In der Stadt nennt man ihn den eleganten Magister, vor allem während der russischen Besetzung Königsbergs, die mit Libertinage und Luxus das Kulturleben aufwertet. Kant ist mittendrin. Begrüßt die größeren Freiräume. Gewiss ist er kein Ausbund an Sinnlichkeit, aber er ist sich bewusst, um wie viel ärmer die Welt wäre, würden Sinnlichkeit und Lebensfreude fehlen.
Voltaire sagte, der Himmel habe uns zum Gegengewicht gegen die vielen Mühseligkeiten des Lebens 2 Dinge gegeben, die Hoffnung und den Schlaf. Er hätte noch das Lachen dazu rechnen können.
Das schreibt Kant in der 1790 erschienenen Schrift »Kritik der Urteilskraft«. Darin geht es um die sinnliche Wahrnehmung und das Vergnügen an der Kunst. Welche Bedeutung haben die Sinneseindrücke für die Wahrnehmung der Wirklichkeit? Wo liegen die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung? Und wie wirken Sinneseindrücke und Verstand zusammen? Darauf will Kant eine Antwort geben.
Das Erkennen entspringt aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel. Sinnlichkeit und Verstand.
Sinnlichkeit und Verstand wirken zusammen, sagt Kant. Einerseits können wir von der Wirklichkeit nur insofern etwas wissen, als wir es verstandesmäßig reflektieren. Andererseits bleibt die Vernunft auf das sinnliche Erleben, die sinnliche Erfahrung angewiesen.
Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuziehen.
Anschauung und Begriff, Sinnlichkeit und Verstand, die Erscheinung und das, was sich hinter ihr verbirgt, All das sind zwei Seiten einer Medaille. Sinnliche Anschauung liefert das Material, der Verstand gibt ihm Form, macht, was die Anschauung bietet, zur Erkenntnis. Kant bringt das auf die folgende berühmt gewordene Formulierung:
Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer. Anschauungen ohne Begriffe sind blind.
Durch das Zusammenwirken von Verstand und Sinnlichkeit können wir bleibendes Wissen generieren und auf dieser Basis wiederum neues Wissen anhäufen, indem wir die einzelnen Wahrnehmungsinhalte miteinander in Beziehung setzen.
Daher ist es ebenso notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen, als seine Anschauung sich verständlich zu machen. Beide Vermögen oder Fähigkeiten können auch ihre Funktionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, dass sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Sinnlichkeit. In Kants prägenden Jahren, der Zeit des Rokoko, legen Adel und Bürgertum gesteigerten Wert auf verfeinerte Sitten, kultiviertes Plaudern und Schönheit. So mag es auch am Zeitgeist liegen, dass er der Frage nach der ästhetischen Urteilskraft ihren gebührenden Platz einräumt. Dem Geschmacksurteil traut Kant zu, was er dem menschlichen Erkennen insgesamt zuerkennt, nämlich
denken zu können, was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche.
Geschmacksurteile zu fällen, steht also jedem frei. Es sind aber immer individuelle Urteile, die keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Man kann sie weder widerlegen, noch dem Urteilenden ausreden. Auch wenn sie auf sinnlichen Erfahrungen beruhen, die mit Lust, Unlust oder Gleichgültigkeit verbunden sind, sind es doch Urteile. Das heißt, dass ich etwas schön finde, kann ich jedem vermitteln. Und zwar so, dass er es verstehen muss. Teilen muss er mein Urteil deswegen nicht. Kant selbst zum Beispiel scheint dem Gesang der Vögel mehr abgewinnen zu können als einer Bach-Kantate.
Selbst der Gesang der Vögel, den wir unter keine musikalische Regel bringen können, scheint mehr Freiheit und darum mehr für den Geschmack zu enthalten, als selbst der menschliche Gesang, der nach allen Regeln der Tonkunst geführt wird, weil man des Letzteren, wenn er oft und lange Zeit wiederholt wird, weit eher überdrüssig wird.
Womöglich wurde Kant in jungen Jahren als Schüler des gestrengen pietistischen Gymnasiums die Lust am Singen und am Gesang ausgetrieben. Auch fürs Theater oder die bildende Kunst scheint er nicht viel übrig zu haben. Er liebt jedoch die Literatur. Und einmal lässt er sogar seinen nachmittäglichen Spaziergang ausfallen, weil ihn das Buch Emile oder über die Erziehung von Jean-Jacques Rousseau einfach nicht loslässt. Aber wie hält er es mit der Architektur?
Wenn mich jemand fragt, ob ich den Palast, den ich vor mir sehe, schön finde, so mag ich zwar sagen, ich liebe dergleichen Dinge nicht, die bloß für das Angaffen gemacht sind. Ich kann noch überdem auf die Eitelkeit der Großen schmälen, welche den Schweiß des Volkes auf so entbehrliche Dinge verwenden. Doch davon ist jetzt nicht die Rede.
Die Rede ist in Kants ästhetischer Theorie vielmehr davon, dass sich Geschmacksurteile von moralischen und kognitiven Urteilen abheben. Bei Geschmacksurteilen kommt es nicht darauf an, ob etwas gut oder schlecht, richtig oder falsch ist, und auch nicht, ob ich eine bestimmte Sache nützlich oder unnütz finde. Wichtig ist dabei allein, wie die bestimmte Sache auf mich wirkt.
Das Wohlgefallen, welches das Geschmacksurteil bestimmt, ist ohne alles Interesse.
Es geht nur darum, ob und wie eine Sache mir gefällt. Wenn andere mein Urteil teilen, umso besser. Wenn nicht, lässt sich herrlich darüber streiten. Kant spricht daher von einer subjektiven Allgemeingültigkeit, weil jeder seine Meinung für die richtige hält. Mozart oder Beethoven, Beatles oder Stones, jeder nach seinem Gusto. Geschmacksurteile sind also nichts anderes als ein Ausdruck individueller Selbstbestimmung und Freiheit. Jeder Mensch ist hier ganz bei sich. Und wenn er ganz bei sich ist, ist er auch mit der Welt im Reinen.
Die schönen Dinge zeigen an, dass der Mensch in die Welt passe.
So bringt es Kant, von der Nachwelt viel zitiert, auf den Punkt. Er ist eben doch kein trockener Kopfmensch, sondern derjenige, der uns erklärt, warum der Sinn für Schönheit uns zum Menschen macht.
Sie hörten Folge 4 von Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Wie soll ich mich anderen gegenüber verhalten? Immanuel Kant hat dazu eine griffige Formel aufgestellt. Darum geht es in Folge 5 unseres Podcasts Kant für Eilige. Und noch mehr Kulturgeschichte bietet unser Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Zu finden jederzeit in der ARD-Audiothek.